From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Priestertumschor von Studenten der Brigham Young Universität Idaho. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Dieser Gottesdienst kann im Internet mitverfolgt werden und wird für die Priestertumsträger per Satellit an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor von Studenten der Brigham Young Universität Idaho unter der Leitung von Randall Campton und Kevin Brower mit Andrew Answorth an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Saints Behold How Great Jehovah. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Lee Grant R. Curtis von den 70ern.
Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir heute den Segen genießen dürfen, in dieser Versammlung zu sein. Wir sind dankbar für das Evangelium Jesu Christi, für das Sühnopfer, das er auf sich genommen hat. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums, für das Buch Mormon, für den Segen, dass wir lebende Propheten auf der Erde haben. Wir sind dankbar, dass wir heute hier zusammenkommen können, um von Propheten und Aposteln belehrt zu werden. Wir bitten dich, möge unser Herz, unser Verstand offen sein, damit wir diesen Segen empfangen, das tun zu können, was uns beigebracht wird. Wir bitten dich um deinen Segen für die Mitglieder der Kirche. Segne uns alle, dass wir so leben, wie du es erwartest. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Wie süß die Stund«. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Donald L. Hallstrom von der Präsidentschaft der 70er. Bruder Randall L. Ritt, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, ist der nächste Sprecher.
Lord,
Bei dieser Konferenz haben wir miterlebt, wie einige treue Brüder entlassen wurden und wieder andere Brüder konnten wir in ihrer Berufung unterstützen. Bei diesem Wechsel, der uns in der Kirche ja vertraut ist, treten wir nicht ab, wenn wir entlassen werden, und wir steigen nicht auf, wenn wir berufen werden. Es gibt kein Auf oder Ab im Dienst des Herrn. Es gibt nur ein Vorwärts oder Rückwärts, und das hängt davon ab, wie wir mit Entlassungen und Berufungen umgehen. Einmal hatte ich den Vorsitz bei der Entlassung eines jungen Pfahlpräsidenten, der 9 Jahre lang treu gedient hatte und sich nun über seine Entlassung und die neue Berufung freute, die er und seine Frau gerade erhalten hatten. Sie waren als Kindergartenbeauftragte ihrer Gemeinde berufen worden. Nur in dieser Kirche wird so etwas als genauso rühmlich erachtet. Auf einer Frauenkonferenz sagte Linda K. Burton, die Präsidentin der FFV, uns liegt daran, uns allen ein größeres Verlangen einzupflanzen, das Priestertum besser zu verstehen. Wir alle sollten dieses Verlangen haben, und ich möchte dem nachkommen, indem ich über die Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums spreche. Da diese beiden Themen Männer und Frauen gleichermaßen betreffen, bin ich froh, dass diese Versammlung übertragen wird und die Ansprachen für alle Mitglieder niedergeschrieben werden. Die Macht des Priestertums ist ein Segen für uns alle. Durch die Schlüssel des Priestertums wird Frauen ebenso wie Männern Führung zuteil und sowohl die heiligen Handlungen als auch die Vollmacht des Priestertums gelten für Frauen und Männer gleichermaßen. Präsident Joseph F. Smith beschrieb das Priestertum als die Kraft Gottes, die dem Menschen übertragen wurde und ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschheit zu wirken. Andere Führer der Kirche haben erklärt, das Priestertum sei die höchste Macht auf dieser Erde. Es ist die Macht, mit der die Erde erschaffen wurde. In den Schriften steht, nun wird dieses selbe Priestertum, das am Anfang war, auch am Ende der Welt sein. Das Priestertum ist somit die Macht, durch die wir vom Tod auferweckt werden und zum ewigen Leben gelangen. Das Verständnis, das wir anstreben, beginnt mit einem Verständnis der Schlüssel des Priestertums. Die Schlüssel des Priestertums sind die Vollmacht, die Gott den Priestertumsträgern gibt, um die Ausübung seines Priestertums auf Erden zu lenken, zu beaufsichtigen und zu regeln. Jede Handlung und Verordnung, die in der Kirche vollzogen wird, geschieht aufgrund der direkten oder indirekten Bevollmächtigung seitens desjenigen, der für diese Funktion die Schlüssel innehat. Elder M. Russell Ballard hat erklärt, diejenigen, die Priestertumsschlüssel innehaben, ermöglichen es buchstäblich allen, die unter ihrer Leitung treu dienen und arbeiten, Priestertumsvollmacht auszuüben und auf die Macht des Priestertums zuzugreifen. Bei der Ausübung der Priestertumsvollmacht haben die Schlüssel sowohl eine erweiternde als auch eine einschränkende Funktion. Die Erweiterung ermöglicht es allen Kindern Gottes, aus der Vollmacht und den Segnungen des Priestertums Nutzen zu ziehen. Die Einschränkung bezieht sich darauf, wer die Vollmacht des Priestertums erhalten soll, wer ein Amt darin tragen darf und wie die Rechte und Mächte übertragen werden. Jemand, der das Priestertum trägt, kann sein Amt oder seine Vollmacht nicht auf jemand anders übertragen, außer er wird dazu durch jemanden, der die Schlüssel innehat, bevollmächtigt. Ohne diese Bevollmächtigung wäre die Ordinierung ungültig. Dies erklärt, weshalb ein Priestertumsträger unabhängig von seinem Amt niemanden aus seiner Familie ordinieren darf oder bei sich zu Hause das Abendmahl austeilen kann, wenn er nicht von demjenigen, der die entsprechenden Schlüssel trägt, dazu bevollmächtigt worden ist. Mit Ausnahme der heiligen Aufgaben, die die Schwestern unter den Schlüsseln des Tempelpräsidenten im Tempel vollziehen und auf die ich gleich noch eingehen werde, kann nur jemand, der ein Amt im Priestertum innehat, eine heilige Handlung des Priestertums vollziehen. Alle genehmigten Handlungen des Priestertums werden in den Aufzeichnungen der Kirche festgehalten. Letztendlich hält der Herr Jesus Christus, dessen Priestertum dies ja ist, alle Schlüssel des Priestertums inne. Er bestimmt, welche Schlüssel den Menschen übertragen und wie diese genutzt werden dürfen. Wir nehmen oft an, dass Joseph Smith im Kirtland-Tempel sämtliche Schlüssel des Priestertums übertragen wurden. Doch in den Schriften heißt es, dass lediglich die Schlüssel dieser Evangeliumszeit übertragen wurden. Bei einer Generalkonferenz wies uns Präsident Spencer W. Kimball vor vielen Jahren darauf hin, dass es weitere Priestertumsschlüssel gibt, die den Menschen auf der Erde nicht anvertraut worden sind. Darunter der Schlüssel der Schöpfung und der Auferstehung. Aus der göttlichen Beschaffenheit jener Einschränkungen, die die Ausübung der Priestertumsschlüssel regeln, geht hervor, warum es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Entscheidungen in Bezug auf die Verwaltung der Kirche und Entscheidungen in Bezug auf das Priestertum. Die erste Präsidentschaft und der Rat der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel, die über die Kirche präsidieren, sind befugt, viele Entscheidungen zu fällen, die die Richtlinien und Bestimmungen der Kirche betreffen, etwa Angelegenheiten wie den Standort von Gebäuden der Kirche oder das Alter für den Missionsdienst. Zwar halten diese präsidierenden Autoritäten sämtliche Schlüssel inne, die uns in dieser Evangeliumszeit übertragen sind, und üben sie aus, doch haben sie nicht die Freiheit, das von Gott festgelegte Muster zu ändern, dass nur Männer ein Amt im Priestertum haben können. Nun komme ich zu dem Thema Priestertumsvollmacht. Ich beginne mit den drei soeben erörterten Grundsätzen. Erstens, das Priestertum ist die dem Menschen übertragene Macht Gottes, die ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschheit zu wirken. Zweitens, die Priestertumsvollmacht wird auf Weisung derer ausgeübt, die Schlüssel des Priestertums innehaben. Und drittens, da es in den Schriften heißt, dass alle anderen Vollmachten und Ämter Beigaben zum melchisedekischen Priestertum sind, wird alles, was auf Weisung dieser Priestertumsschlüssel geschieht, mit der Vollmacht des Priestertums ausgeübt. Was hat das nun mit den Frauen zu tun? In einer Ansprache an die FAV sagte Präsident Joseph Fielding Smith, der zu diesem Zeitpunkt Präsident des Kollegiums der 12 Apostel war, die Schwestern haben zwar nicht das Priestertum, es ist ihnen nicht übertragen worden, das bedeutet aber nicht, dass der Herr ihnen keine Vollmacht gegeben hat. Jemand kann in der Kirche Vollmacht erhalten, bestimmte Handlungen in der Kirche durchführen, die bindend und für unsere Erlösung absolut notwendig sind, wie etwa die Aufgaben, die unsere Schwestern im Haus des Herrn verrichten. Sie haben die Vollmacht erhalten, einige großartige und wunderbare Handlungen durchzuführen, die dem Herrn heilig sind und ebenso bindend wie die Segnungen, die von einem Mann stammen, der das Priestertum trägt. In dieser bemerkenswerten Ansprache wiederholte Präsident Smith immer wieder, dass auch Frauen Vollmacht erhalten haben. Zu den Frauen sagte er, sie könne mit Vollmacht sprechen, denn der Herr hat ihnen Vollmacht übertragen. Er sagte auch, dass die FAV Macht und Vollmacht erhalten habe, viel Großartiges zu bewirken. Die Arbeit, die sie verrichtet, geschieht durch göttliche Vollmacht. Und das, was Mann und Frau in der Kirche leisten, ob nun im Tempel oder in der Gemeinde oder im Zweig, wird natürlich auf Weisung derjenigen durchgeführt, die Schlüssel des Priestertums innehaben. Präsident Smith erklärte in Bezug auf die FAV, der Herr hat ihnen diese wunderbare Vereinigung gegeben, in der sie die Vollmacht haben, auf Weisung des Bischofs der Gemeinde zu dienen und sich um das geistige und zeitliche Wohl unserer Mitglieder zu bemühen. So kann man also tatsächlich sagen, dass die FFV nicht nur eine Klasse ist, die Frauen besuchen sollen, sondern dass sie der FFV angehören, einer von Gott eingerichteten Beigabe zum Priestertum. Wir sind nicht gewohnt, davon zu sprechen, dass Frauen in ihren Berufungen die Vollmacht des Priestertums haben. Aber welche Vollmacht sollte es sonst sein? Wenn eine Frau, jung oder alt, eingesetzt wird, als Vollzeitmissionarin das Evangelium zu verkünden, empfängt sie Priestertumsvollmacht zur Erfüllung einer Priestertumsaufgabe. Dasselbe gilt, wenn eine Frau auf Weisung desjenigen, der die Priestertumsschlüssel trägt, als Leiterin oder Lehrerin in einer Organisation der Kirche eingesetzt wird. Wer auch immer in einem Amt oder in einer Berufung tätig ist, die er von jemandem erhält, der Priestertumsschlüssel innehat, übt bei der Ausführung seiner Aufgaben Priestertumsvollmacht aus. Wer Priestertumsvollmacht ausübt, sollte zurückstellen, welche Rechte er hat, und sich darauf konzentrieren, welche Aufgaben er zu erfüllen hat. Dies ist ein Grundsatz, der in der ganzen Gesellschaft Beachtung finden sollte. Dem berühmten russischen Schriftsteller Alexander Solschenizyn wird diese Aussage zugeschrieben: Es ist an der Zeit, dass wir uns nicht für die Rechte des Menschen einsetzen, sondern für dessen Pflichten. Die Heiligen der letzten Tage erkennen gewiss, dass man nicht deswegen der Erhöhung würdig wird, weil man Rechte beansprucht, sondern weil man seine Aufgaben erfüllt. Der Herr hat angeordnet, dass nur Männer zu Ämtern im Priestertum ordiniert werden. Doch wie schon verschiedene Führer der Kirche betont haben, verkörpern Männer nicht das Priestertum. Männer tragen das Priestertum mit einer heiligen Verpflichtung, es zum Segen aller Kinder Gottes auszuüben. Die größte Macht, die Gott seinen Söhnen gegeben hat, kann nicht ohne die Partnerschaft mit einer seiner Töchter ausgeübt werden, denn nur seinen Töchtern hat er die Macht verliehen, Schöpferin von Körpern zu sein, damit die Absichten Gottes und der große Plan zustande gebracht werden können. Dies sind die Worte Präsident J. Reuben Clarks. Er fuhr fort: Dies ist die Stellung unserer Frauen und Mütter im ewigen Plan. Sie sind keine Priestertumsträger. Es obliegt ihnen nicht, die Pflichten und Funktionen des Priestertums auszuführen. Auch sind ihnen nicht die Aufgaben darin aufgebürdet. Vielmehr erbauen und organisieren sie unter dessen Macht, haben an dessen Segnungen teil, besitzen das, was die Kräfte des Priestertums ergänzt, und haben eine Aufgabe, die ebenso von göttlicher Bestimmung und ewiger Bedeutung ist wie das Priestertum selbst. Mit diesen inspirierten Worten meinte Präsident Clark die Familie. Wie es in der Proklamation zur Familie heißt, präsidiert der Vater über die Familie. Er und die Mutter haben unterschiedliche Aufgaben, aber sie müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Einige Jahre bevor die Proklamation erschien, traf Präsident Spencer W. Kimball diese inspirierte Aussage: Wenn wir die Ehe als Partnerschaft betrachten, so meinen wir eine vollwertige Partnerschaft. Wir wollen nicht, dass die Frauen in der Kirche bei dieser Aufgabe, die in die Ewigkeit hineinwirkt, stille Partner oder nur halbe Partner sind. Bitte seien Sie eine konstruktive und vollwertige Partnerin. In den Augen Gottes sind Frauen und Männer in der Kirche und in der Familie gleichwertig, haben aber unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ich schließe mit einigen Wahrheiten über die Segnungen des Priestertums. Anders als die Priestertumsschlüssel und die Ordinierung zum Priestertum sind die Segnungen des Priestertums Frauen und Männern zu denselben Bedingungen zugänglich. Diese Wahrheit lässt sich gut anhand der Gabe des Heiligen Geistes und der Segnungen des Tempels aufzeigen. Bei einem großartigen Vortrag im Rahmen der Bildungswoche der BYU hat Elder M. Russell Ballard gesagt: Die Lehre der Kirche besagt, dass Mann und Frau gleichwertig und doch verschieden sind. Gott betrachtet weder das eine noch das andere Geschlecht als besser oder wichtiger. Männer und Frauen, die in den Tempel gehen, werden dort mit der gleichen Macht ausgestattet, nämlich der Macht des Priestertums. Alle Kinder Gottes können auf die Macht und die Segnungen des Priestertums zugreifen. Ich gebe Zeugnis von der Macht und den Segnungen des Priestertums Gottes, die gleichermaßen seinen Söhnen wie auch seinen Töchtern zur Verfügung stehen. Ich gebe Zeugnis von der Vollmacht des Priestertums, die in allen Ämtern und Aufgaben der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wirkt. Ich gebe Zeugnis von der von Gott angeordneten Funktion der Schlüssel des Priestertums, die unser Prophet und Präsident Thomas S. Monson in ihrer Fülle innehat und ausübt. Und schließlich, was am wichtigsten ist, gebe ich Zeugnis von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, dessen Priestertum dies ist und dessen Knechte wir sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded.
Wenn wir bedenken, dass diese Versammlung weltweit stattfindet, wird uns klar, dass es nirgendwo eine vergleichbare Zusammenkunft gibt. Bei der Priestertumsversammlung der Generalkonferenz sollen wir Priestertumsträger lernen, was für Männer wir sein sollen. Und wir sollen angespornt werden, dieses Ideal zu erreichen. Als ich vor einem halben Jahrhundert als Träger des aaronischen Priestertums in Hawaii wohnte und als ich später ein Missionar in England war, versammelten wir uns im Gemeindehaus und hörten der Priestertumsversammlung angestrengt über eine Telefonverbindung zu. In späteren Jahren ermöglichten Satelliten eine Übertragung an ausgewählte Standorte der Kirche, die mit riesigen Satellitenschüsseln ausgestattet waren, sodass wir die Versammlung sowohl hören als auch sehen konnten. Wir staunten schon über diese Technik. Nur wenige hätten sich die heutige Welt vorstellen können, in der jeder, der über ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer Zugang zum Internet hat, die Ansprachen dieser Versammlung empfangen kann. Dieser sehr erweiterte Zugang zu den Stimmen der Diener des Herrn, die gleichbedeutend mit der Stimme des Herrn sind, nützt jedoch nur wenig, wenn wir nicht bereit sind, das Wort auch zu empfangen und uns dann danach zu richten. Schlicht gesagt wird der Zweck der Generalkonferenz und dieser Priestertumsversammlung nur dann erfüllt, wenn wir bereit sind, zu handeln. Und wenn wir bereit sind, uns zu ändern. Vor einigen Jahrzehnten war ich Bischof. Über einen längeren Zeitraum hinweg traf ich mich damals regelmäßig mit einem Mann aus meiner Gemeinde, der sehr viel älter war als ich. Dieser Bruder hatte Probleme in seiner Ehe und hatte sich seinen Kindern entfremdet. Er hatte Mühe, seinen Arbeitsplatz zu behalten, hatte keine guten Freunde und tat sich im Umgang mit den anderen Mitgliedern so schwer, dass er schließlich nicht mehr bereit war, in der Kirche mitzuarbeiten. Während eines eingehenden Gesprächs über seine Probleme beugte er sich zu mir vor und sagte, sozusagen als Zusammenfassung unserer vielen Unterredungen, »Bischof, ich bin ein jähzorniger Mensch und so bin ich nun einmal.« Diese Aussage hat mich an jenem Abend verblüfft und hat mich seither nicht mehr losgelassen. Nachdem dieser Mann zu dem Schluss gekommen war, so bin ich nun einmal, hat er seine Fähigkeit, sich zu ändern, aufgegeben. Und das gilt auch für einen jeden von uns. Genauso gut könnten wir die weiße Fahne hissen, unsere Waffen niederlegen und uns geschlagen geben. Jegliche Aussicht auf den Sieg ist dann verloren. Einige von uns mögen vielleicht denken, dass diese Beschreibung nicht auf uns zutrifft. Aber jeder von uns gibt zumindest mit ein, zwei schlechten Angewohnheiten zu verstehen, so bin ich nun einmal. Wir kommen zu dieser Priestertumsversammlung zusammen, weil wir noch nicht so sind, wie wir werden können. Wir versammeln uns heute Abend hier im Namen Jesu Christi. Wir kommen mit der Zuversicht zusammen, dass sein Sühnopfer jedem von uns die Fähigkeit verleiht, sich zu ändern, ungeachtet seiner Schwächen oder Abhängigkeiten. Wir kommen in der Hoffnung zusammen, dass unsere Zukunft, ungeachtet unserer Vergangenheit, besser aussehen kann. Wenn wir diese Versammlung mit dem wirklichen Vorsatz besuchen, uns zu ändern, kann der Geist ungehindert auf unser Herz und unseren Sinn einwirken. Der Herr offenbarte dem Propheten Joseph Smith, und es wird sich begeben, insofern Sie Glauben an mich ausüben. Denken Sie daran, der Glaube ist ein Grundsatz, in dem Macht liegt und der Handeln erfordert. Werde ich an dem Tag, da Sie sich versammeln, meinen Geist über Sie ausgießen. Das heißt, heute Abend. Sie glauben vielleicht, dass Ihre Schwierigkeiten nicht zu überwinden sind. Ich möchte Ihnen von einem Mann erzählen, den wir in einem kleinen Dorf außerhalb von Hyderabad in Indien im Jahr 2006 kennengelernt haben. Dieser Mann veranschaulichte die Bereitschaft, sich zu ändern. Appa Rao Nulu wurde in einer ländlichen Gegend in Indien geboren. Mit 3 Jahren erkrankte er an Kinderlähmung und war von da an körperlich behindert. Die Gesellschaft, in der er lebte, vermittelte ihm, dass seine Möglichkeiten sehr eingeschränkt seien. Als junger Erwachsener lernte er jedoch unsere Missionare kennen. Sie erzählten ihm, dass wir sowohl in diesem Leben als auch in der Ewigkeit ein größeres Potenzial haben. Er ließ sich taufen und konfirmieren und ist nun Mitglied der Kirche. Mit einem viel weiteren Blick setzte er sich dann das Ziel, das melchisedekische Priestertum zu empfangen und eine Vollzeitmission zu erfüllen. Im Jahr 1986 wurde er zum Ältesten ordiniert und auf Mission in Indien berufen. Das Gehen fiel ihm schwer, aber mit Krücken in beiden Händen gab er sein Bestes. Er fiel oft hin, aber Aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Er verpflichtete sich dazu, seine Mission ehrenhaft und treu zu erfüllen, und das tat er. Als wir Bruder Nulu fast 20 Jahre nach seiner Mission besuchten, nahm er uns freudig am Ende der Straße in Empfang und führte uns auf einem unebenen Pfad entlang zu seinem Zuhause, das aus 2 Zimmern bestand, wo er mit seiner Frau und 3 Kindern lebte. Es war ein sehr heißer, unangenehmer Tag. Das Gehen bereitete ihm immer noch große Mühe, aber er erging sich nicht in Selbstmitleid. Dank seines Fleißes war er Lehrer geworden und unterrichtete nun die Kinder im Dorf. Als wir sein bescheidenes Haus betraten, führte er mich sofort zu einer Ecke, wo er eine Schachtel herauszog, die seine wichtigsten Besitztümer enthielt. Er wollte mir ein Blatt Papier zeigen. Darauf stand: Wir wünschen Elder Nulu, einem mutigen und glücklichen Missionar, alles Gute und reichen Segen. Datiert 25. Juni 1987, unterschrieben von Boyd K. Packer. Als Präsident Packer, damals Elder, Indien besuchte und zu einer Gruppe von Missionaren sprach, bestätigte Elder Nulu, welches Potenzial in ihm steckte. Bruder Nulu gab mir an jenem Tag im Jahr 2006 im Wesentlichen zu verstehen, dass das Evangelium ihn verändert hatte, und zwar für immer. Bei diesem Besuch bei Familie Nulu begleitete uns der Missionspräsident. Er war gekommen, um mit Bruder Nulu, seiner Frau und seinen Kindern Interviews zu führen. Die Eltern sollten ihren Daumen empfangen und aneinander gesiegelt werden, und die Kinder sollten an ihre Eltern gesiegelt werden. Wir teilten der Familie auch mit, dass sie für sie Vorkehrungen für eine Reise zum Hongkong-Tempel in China getroffen worden seien, damit sie diese heiligen Handlungen empfangen konnten. Sie weinten vor Freude, als ihr lang gehegter Wunsch nun Wirklichkeit werden sollte. Was wird von einem Träger des Priestertums Gottes erwartet? Welche Veränderungen werden von uns verlangt, damit wir die Männer werden, die wir sein sollen? Ich möchte Ihnen 3 Vorschläge machen. Erstens, wir müssen Männer des Priestertums sein. Ob wir nun junge Männer sind, die das aaronische Priestertum tragen, oder Männer, die das melchisedekische Priestertum tragen, wir müssen Männer des Priestertums sein, die geistige Reife zeigen, weil wir Bündnisse geschlossen haben. Wie Paulus sagte: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Wir sollten anders sein, weil wir das Priestertum tragen. Nicht arrogant oder stolz oder herablassend, sondern demütig, belehrbar und bescheiden. Es sollte uns etwas bedeuten, das Priestertum und die verschiedenen Ämter darin zu empfangen. Es sollte nicht nur ein routinemäßiges Übergangsritual sein, das automatisch in einem bestimmten Alter erfolgt, sondern ein heiliger Bund, den man wohl überlegt eingeht. Wir sollten es so zu schätzen wissen und so dankbar sein, dass dies in allem, was wir tun, zum Ausdruck kommt. Wenn wir nur selten überhaupt über das Priestertum nachdenken, müssen wir uns ändern. Zweitens, wir müssen dienen. Beim Priestertum geht es im Wesentlichen darum, unsere Berufung groß zu machen, indem wir anderen dienen. Wenn wir unserer wichtigsten Pflicht, nämlich unserer Frau und unseren Kindern zu dienen, aus dem Weg gehen, Berufungen in der Kirche nicht annehmen oder nur passiv erfüllen und uns dann um andere kümmern, wenn es gerade passt, entspricht das nicht dem, was wir sein sollen. Der Herr hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Später fügt der Herr hinzu, wenn du mich liebst, sollst du mir dienen. Selbstsucht ist das Gegenteil der Priestertumspflicht. Und wenn dies einer unserer Charakterzüge ist, dann müssen wir uns ändern. Drittens, wir müssen würdig sein. Ich habe vielleicht nicht die Fähigkeit, die Elder Holland vor ein paar Jahren in einer Priestertumsversammlung zeigte, mich direkt vor ihnen aufzubauen, sodass wir uns mit der Nasenspitze berühren und dabei gerade so viel Feuer mitschwingen zu lassen, dass es ihnen die Augenbrauen ansenkt. Aber, liebe Brüder, wir müssen alle dahingehend aufwachen, wie allgemein anerkannte Verhaltensweisen in der Welt unserer Macht im Priestertum ersticken. Wenn wir meinen, wir könnten mit Pornografie, Verstößen gegen das Gesetz der Keuschheit oder mit Unehrlichkeit in irgendeiner Form auch nur liebäugeln, ohne dass es sich negativ auf uns und unsere Familie auswirkt, machen wir uns etwas vor. Moroni hat gesagt, seht zu, dass ihr alles in Würdigkeit tut. Der Herr hat uns eindringlich angewiesen, und nun gebe ich euch das Gebot, Acht zu haben in Bezug auf euch selbst und den Worten des ewigen Lebens eifrig Beachtung zu schenken. Wenn es irgendwelche noch nicht bereinigte Sünden gibt, die unserer Würdigkeit entgegenstehen, müssen wir uns ändern. Die einzige vollständige Antwort auf die Frage Jesu Christi, was für Männer sollt ihr sein, ist die tiefgehende und prägnante, die er selbst gab, so wie ich bin. Die Einladung, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden, verlangt eine Änderung und setzt sie auch voraus. Barmherzigerweise hat er uns nicht allein gelassen. Und wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Wenn wir auf das Sühnopfer des Erlösers vertrauen, können wir uns ändern. Das weiß ich mit Bestimmtheit. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Young men.
Junge Männer. Vermutlich habt ihr schon einmal gehört, dass ihr eine auserwählte Generation seid. Ja, Gott hat euch erwählt und vorbereitet, zu dieser Zeit auf die Erde zu kommen. Und das aus einem wichtigen Grund. Ich weiß, dass dies wahr ist. Heute Abend möchte ich euch aber auch als die Generation ansprechen, die gut wählen muss. Denn nie zuvor in der Geschichte hatte der Mensch so viele Wahlmöglichkeiten wie ihr. Mehr Wahlmöglichkeiten bedeuten mehr Chancen und mehr Chancen bedeuten mehr Potenzial, Gutes zu tun, aber eben leider auch Böses. Ich glaube, dass Gott euch zu dieser Zeit hierher gesandt hat, weil er darauf vertraut, dass ihr in dem Wust an Möglichkeiten die richtige Wahl trefft. 1974 hat Präsident Spencer W. Kimball gesagt, ich glaube, der Herr ist sehr darauf bedacht, uns Erfindungen in die Hand zu geben, von denen wir Laien keinen blassen Schimmer haben. Und so ist es. Ihr wächst mit einem der segensreichsten Hilfsmittel auf, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat, dem Internet. Es bietet uns ein üppiges Buffet zur Auswahl an. Diese überreichliche Auswahl bringt jedoch auch ein ebenso großes Maß an Verantwortung mit sich. Das Internet erleichtert den Zugang zum Besten, aber eben auch zum Schlimmsten, was die Welt zu bieten hat. Damit kann man in kurzer Zeit Großes leisten. Man kann sich aber auch in endlosen Nichtigkeiten verheddern, mit denen man Zeit vergeudet und das eigene Potenzial schmälert. Mit nur einem Mausklick hat man Zugang zu allem, was das Herz begehrt. Und das ist der springende Punkt. Was begehrt euer Herz? Wovon fühlt ihr euch angezogen? Wohin führen eure Wünsche? Denkt daran, dass Gott den Menschen gemäß ihrem Wunsch gewährt und dass er alle Menschen gemäß ihren Werken richten wird, gemäß den Wünschen ihres Herzens. Elder Bruce R. McConkie hat gesagt, im übertragenen Sinn ist das Buch des Lebens der Bericht über die Taten der Menschen, die im Leib eines jeden verzeichnet sind. Das heißt, jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat übt eine Wirkung auf den menschlichen Körper aus. All dies hinterlässt Zeichen, die er, der Ewige, genauso leicht lesen kann wie die Worte in einem Buch. Auch das Internet zeichnet unsere Wünsche auf. Sie werden durch den Suchverlauf und unsere Klicks sichtbar. Zahllose Scharen warten darauf, diese Wünsche zu erfüllen. Wenn ihr im Internet surft, hinterlasst ihr Spuren. Was ihr mitteilt, auf welcher Seite und wie lange ihr dort gewesen seid und was euch interessiert. So erstellt das Internet ein Cyberprofil von euch. Man könnte sagen, euer Cyberbuch des Lebens. Wie das Leben auch, liefert euch das Internet immer mehr von dem, was ihr sucht. Sind eure Wünsche rein? Kann das Internet sie verstärken und es euch immer leichter machen, euch lobenswerten Bestrebungen zu widmen? Aber auch das Gegenteil trifft zu. Elder Neil A. Maxwell hat es so ausgedrückt. Letztlich werden wir deshalb auch in Ewigkeit das bekommen, was wir uns inständig über eine lange Zeit hinweg wünschen. Nur wenn wir unsere Wünsche lenken und schulen, können sie unsere Verbündeten werden, statt unsere Feinde. Meine jungen Brüder, wenn ihr nicht die Initiative ergreift und eure Wünsche schult, wird die Welt dies für euch übernehmen. Die Welt will täglich auf eure Wünsche Einfluss nehmen und euch verleiten, etwas zu kaufen, anzuklicken, zu spielen, zu lesen oder anzuschauen. Aber letztlich habt ihr die Wahl. Ihr habt Entscheidungsfreiheit. Sie stellt nicht nur die Macht dar, gemäß euren Wünschen zu handeln, sondern diese auch zu läutern, zu veredeln und emporzuheben. Die Entscheidungsfreiheit ist eure Macht, etwas aus euch zu machen. Mit jeder Entscheidung kommt ihr dem näher, was ihr werden sollt, oder ihr entfernt euch davon. Jeder Klick hat eine Bedeutung. Fragt euch immer, wohin führt diese Entscheidung? Entwickelt die Fähigkeit, über den Augenblick hinauszuschauen. Der Satan möchte eure Entscheidungsfreiheit steuern, damit er auch steuern kann, was aus euch wird. Er weiß, dass ihm das am besten gelingt, wenn er euch in die Suchtfalle lockt. Eure Entscheidungen bestimmen, ob die Technik euch mehr Macht gibt oder euch versklavt. Ich möchte vier Grundsätze nennen, die euch, der auserwählten Generation, die gut wählen muss, helfen, eure Wünsche zu schulen und euch bei der Nutzung der Technik leiten. Erstens, wenn ihr wisst, wer ihr wirklich seid, fallen Entscheidungen leichter. Ein Freund von mir lernte diese Wahrheit auf sehr persönliche Weise. Sein Sohn war im Evangelium erzogen worden, aber er schien in geistiger Hinsicht auf Abwege zu geraten. Des Öfteren ließ er Gelegenheiten aus, das Priestertum auszuüben. Seine Eltern waren enttäuscht, als er ihnen sagte, dass er beschlossen habe, nicht auf Mission zu gehen. Mein Freund betete aufrichtig für seinen Sohn und hoffte auf eine Herzenswandlung. Diese Hoffnungen zerschlugen sich, als sein Sohn verkündete, er werde heiraten, aber nicht im Tempel. Der Vater flehte seinen Sohn an, sich den patriarchalischen Segen geben zu lassen. Schließlich willigte der Sohn ein, aber er bestand darauf, allein zum Patriarchen zu gehen. Als er nach dem Segen heimkam, war er sehr aufgewühlt. Er führte seine Freundin hinaus vor die Tür, um allein mit ihr zu sprechen. Der Vater spähte aus dem Fenster und beobachtete, wie das junge Paar einander die Tränen abwischte. Später erzählte er seinem Vater, was geschehen war. Tief bewegt erklärte er, er habe während des Segens einen Blick darauf erhascht, wer er in der vorirdischen Welt gewesen war. Er sah, wie tapfer und einflussreich er dabei gewesen war, andere davon zu überzeugen, Christus nachzufolgen. Da er nun wusste, wer er wirklich war, wie konnte er da nicht auf Mission gehen? Junge Männer, denkt daran, wer ihr wirklich seid. Denkt daran, dass ihr das heilige Priestertum tragt. Das wird euch bewegen, bei der Nutzung des Internets und euer ganzes Leben lang die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zweitens, ladet euren geistigen Akku auf. Ihr haltet die Weisheit ganzer Zeitalter in der Hand. Vor allen Dingen die Worte von Propheten seit der Zeit des Alten Testaments bis hin zu Thomas S. Monson. Aber wenn ihr euer Handy nicht ständig aufladet, ist es unbrauchbar und ihr fühlt euch verloren und isoliert. Es würde euch gar nicht in den Sinn kommen, auch nur einen einzigen Tag zu bestreiten, ohne euren Akku aufzuladen. So wichtig es auch ist, jeden Tag mit einem geladenen Handy aus dem Haus zu gehen, es ist weitaus wichtiger, euren geistigen Akku aufzuladen. Jedes Mal, wenn ihr euer Handy in die Steckdose steckt, fragt euch auch, ob ihr ebenso die größte Quelle geistiger Macht angezapft habt, Beten und Schriftstudium, wodurch ihr euren Akku mit Inspiration vom Heiligen Geist aufladet. Das wird euch helfen, den Wunsch und Willen des Herrn zu erkennen, sodass ihr die kleinen, aber wichtigen Entscheidungen treffen könnt, die euren Weg bestimmen. Viele von uns unterbrechen jederzeit das, womit sie gerade beschäftigt sind, um eine SMS zu lesen. Sollten wir Nachrichten vom Herrn dann nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken? Es zu versäumen, die Verbindung zu dieser Macht herzustellen, sollte für uns undenkbar sein. Drittens, der Besitz eines Smartphones macht euch noch nicht smart. Der kluge Umgang damit schon. Junge Männer, nutzt euer Smartphone nicht für irgendeinen Blödsinn. Ihr wisst genau, was ich meine. Oder? Es gibt zahllose Möglichkeiten, wie die Technik euch von dem ablenken kann, worauf es ankommt. Beherzigt den guten alten Rat, mit dem Kopf bei der Sache zu sein. Wenn ihr Auto fahrt, dann fahrt. Wenn ihr im Unterricht seid, konzentriert euch auf den Unterricht. Wenn ihr mit Freunden zusammen seid, schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Euer Gehirn kann sich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Multitasking bedeutet nichts anderes, als dass man seine Aufmerksamkeit schnell von einer Sache auf die nächste verlagert. Ein altes Sprichwort lautet, man kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Und schließlich, der Herr hat die Technik dafür vorgesehen, dass seine Absichten erfüllt werden. Der gottgegebene Zweck der Technik besteht darin, das Erlösungswerk zu beschleunigen. Ihr von der auserwählten Generation, die gut wählen muss, kennt euch mit Technik aus. Nutzt sie, um euren Fortschritt hin zur Vollkommenheit zu beschleunigen. Weil euch so viel gegeben ist, müsst auch ihr geben. Der Herr erwartet von euch, dass ihr diese großartigen Hilfsmittel nutzt, um sein Werk auf die nächste Stufe zu heben, um anderen das Evangelium auf eine Weise näher zu bringen, die die kühnsten Vorstellungen meiner Generation übertrifft. Frühere Generationen haben ihre Nachbarn und ihren Heimatort beeinflusst. Ihr aber seid dank des Internets und der sozialen Medien imstande, Grenzen zu überbrücken und die ganze Welt zu beeinflussen. Ich bezeuge, dass dies die Kirche des Herrn ist. Ihr wurdet auserwählt, um zu dieser Zeit in seinem Werk mitzuhelfen, weil er darauf vertraut, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Ihr seid die auserwählte Generation und ihr müsst gut auswählen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Vielen Dank, liebe Brüder, für diese inspirierenden Worte. Der Chor und alle Anwesenden erheben sich und singen nun gemeinsam das Lied Frohlock, der Herr regiert, Nummer 37 im Gesangbuch. Es ist mir ein Vergnügen, nach dem Lied zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
Nearly 200 years ago, the American short story.
Vor knapp 200 Jahren wurde die amerikanische Kurzgeschichte Rip Van Winkle über Nacht zum Klassiker. Die Hauptfigur Rip ist ein recht genügsamer Mann, der es vor allem versteht, zweierlei aus dem Weg zu gehen: der Arbeit und seiner Frau. Als er eines Tages mit seinem Hund in den Bergen spazieren geht, stößt er auf eine Gruppe seltsam gekleideter Männer, die mit Trinken und Spielen beschäftigt sind. Nachdem er sich von ihnen etwas Schnaps hat geben lassen, wird Rip schläfrig und schließt kurz die Augen. Als er sie wieder öffnet, stellt er überrascht fest, dass sein Hund fort ist und seine Flinte rostig und einen langen Bart hat er auch noch. Rip kehrt in sein Dorf zurück und findet auch dort alles verändert vor. Seine Frau ist tot, seine Freunde sind nicht mehr da und im Wirtshaus hängt statt dem Porträt König Georgs III. Nun ein Bild von jemandem, den er nicht kennt: General George Washington. Rip Van Winkle hat 20 Jahre geschlafen. Und dabei hat er eine der wichtigsten Phasen in der Geschichte seines Landes verpasst. Er hat die amerikanische Revolution verschlafen. Dieser Gedanke bediente sich im Mai 1966 Dr. Martin Luther King Jr. in einer Ansprache mit dem Titel »Verschlafen Sie die Revolution nicht«. Ich möchte dieses Thema heute aufgreifen und allen, die das Priestertum Gottes tragen, die Frage stellen, verschlafen Sie die Wiederherstellung? Manchmal stellen wir uns die Wiederherstellung des Evangeliums als etwas vor, was bereits abgeschlossen ist. Joseph Smith hat das Buch Mormon übersetzt. Er hat Priestertumsschlüssel empfangen, die Kirche wurde gegründet. Tatsächlich aber setzt die Wiederherstellung immer weiter fort. Wir erleben sie gerade jetzt, in diesem Augenblick. Sie umfasst alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart, sowie viel Großes und Wichtiges, was er noch offenbaren wird. Brüder, die faszinierenden Entwicklungen der heutigen Zeit sind Teil dieser lange vorhergesagten Vorbereitungsphase, die im herrlichen zweiten Kommen unseres Erlösers Jesus Christus gipfeln wird. Dieser Zeitabschnitt ist einer der erstaunlichsten der Weltgeschichte. Vor all das sehnten sich die Propheten danach, ihn mitzuerleben. Wenn unsere Zeit auf Erden abgeschlossen ist, was werden wir dann darüber berichten können, wie viel wir im Leben für diese bedeutende Zeit und dafür, dass das Werk des Herrn vorankommt, getan haben? Werden wir sagen können, dass wir die Ärmel hochgekrempelt und mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft mitgearbeitet haben? Oder werden wir zugeben müssen, dass wir vor allem die Rolle eines Beobachters eingenommen haben? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Gründe, warum man so leicht schläfrig wird, wenn es um den Aufbau des Gottesreiches geht. Ich möchte auf drei wichtige Punkte näher eingehen und bitte Sie, sich zu fragen, ob da etwas auf Sie zutreffen könnte. Wenn es irgendwo Nachholbedarf gibt, überlegen Sie sich doch bitte, was Sie daran ändern können. Punkt 1. Selbstsucht. Wir haben heute bereits darüber gehört. Wer selbstsüchtig ist, stellt seine eigenen Interessen und sein eigenes Vergnügen über alles andere. Die Kernfrage eines selbstsüchtigen Menschen lautet, was springt für mich dabei heraus? Brüder, bestimmt sehen Sie ein, dass diese Einstellung dem Geist, den man braucht, um das Gottesreich aufzubauen, eindeutig zuwiderläuft. Wenn wir den Eigennutz über den Dienst am Nächsten stellen, verschieben sich unsere Prioritäten zugunsten der eigenen Anerkennung und des eigenen Vergnügens. Vergangene Generationen hatten mit den Spielarten des Egoismus auch ihre Mühe, aber was heute geschieht, stellt alles Bisherige in den Schatten. Kein Wunder, dass das Oxford Dictionary vor kurzem das Wort Selfie, ein Schnappschuss von sich selbst, zum Wort des Jahres gekürt hat. Natürlich sehnen wir uns alle nach Anerkennung. Und es ist auch nichts verkehrt daran, sich zu entspannen und es sich gut gehen zu lassen. Wenn es aber eines unserer Hauptanliegen ist, von der Welt Gewinn und Lob zu ernten, entgehen uns die erlösenden und erfreulichen Erfahrungen, die sich einstellen, wenn man für das Werk des Herrn großzügig von sich selbst gibt. Wie lautet das Heilmittel? Die Antwort liegt, wie immer, in den Worten Christi. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wer sein Leben von ganzem Herzen dem Erlöser übergibt und Gott und seine Mitmenschen dient, entdeckt einen Reichtum und eine Fülle des Lebens, die der Selbstsüchtige oder der Egoist niemals erfährt. Wer selbstlos ist, gibt etwas von sich selbst. Schon eine kleine Liebesgabe kann viel Gutes bewirken. Ein Lächeln, ein Händedruck, eine Umarmung, etwas Zeit zum Zuhören, sanfter Zuspruch oder eine liebevolle Geste. All diese Freundlichkeiten können ein Herz und ein Leben ändern. Wenn wir uns die unbegrenzten Möglichkeiten zunutze machen, unsere Mitmenschen, wozu auch der Ehepartner und die Kinder zählen, zu lieben und ihnen zu dienen, nimmt unsere Fähigkeit, Gott zu lieben und anderen zu dienen, enorm zu. Wer anderen dient, wird die Wiederherstellung nicht verschlafen. Noch etwas mag dazu führen, dass wir diese bedeutende Epoche der Weltgeschichte wie ein Schlafwandler durchlaufen: Suchtverhalten. Eine Abhängigkeit setzt oft unmerklich ein. Man wiederholt etwas immer wieder und webt damit aus einem dünnen Faden das feste Band der Gewohnheit. Aus einer schlechten Gewohnheit kann dann eine verzehrende Abhängigkeit werden. Die festen Ketten der Sucht können in vielerlei Gestalt auftreten. Pornografie, Alkohol, Sex, Drogen, Tabak, Glücksspiel, Essen, Arbeit, das Internet oder virtuelle Realitäten. Der Satan, unser gemeinsamer Feind, verfügt über etliche Lieblingswerkzeuge, mit denen er uns unseres göttlichen Potenzials berauben möchte, unsere Mission im Reich des Herrn zu erfüllen. Unser Vater im Himmel ist betrübt, wenn er sieht, wie bereitwillig einige seiner edelsten Söhne die Hand ausstrecken, um sich die Fesseln einer zerstörerischen Abhängigkeit anlegen zu lassen. Brüder, wir tragen das ewige Priestertum des allmächtigen Gottes. Wir sind Söhne des Allerhöchsten und mit unsagbarem Potenzial ausgestattet. Wir sind dazu erschaffen, uns frei in den Himmel zu erheben. Wir sind nicht dazu bestimmt, am Erdboden festzukleben, umklammert von einer selbstgefertigten Zwangsjacke. Wie lautet das Heilmittel? Zunächst muss uns klar sein, dass eine jede Abhängigkeit leichter zu verhindern als zu heilen ist. Mit den Worten des Erretters: Lasst nichts von diesen Dingen in euer Herz eindringen. Vor einigen Jahren wurde Präsident Monson und mir eine Besichtigung der Air Force One angeboten, jenes großartigen Flugzeugs also, das für den Präsidenten der Vereinigten Staaten reserviert ist. Der Geheimdienst nahm eine akribische Sicherheitsüberprüfung vor und ich musste ein wenig lächeln, als Beamte den Propheten abtasteten, ehe er an Bord ging. Der verantwortliche Pilot bat mich, auf dem Sitz des Kapitäns Platz zu nehmen. Es war beeindruckend, wieder einmal am Steuer eines so wunderbaren Fluggeräts zu sitzen, vergleichbar mit dem Jet, den ich so viele Jahre geflogen hatte. Ich war ganz und gar von Erinnerungen an Flügen über die Weltmeere und die Kontinente erfüllt. Dramatische Starts und Landungen auf Flughäfen in aller Welt kamen mir wieder in den Sinn. Fast unbewusst legte ich meine Hände auf die vier Gashebel der B-747. Da meldete sich von hinten unüberhörbar eine wohlbekannte Stimme. Es war die von Thomas S. Monson. Dieter, sagte er, denk nicht einmal daran.
I
I'm not admitting to anything.
Ich möchte mich hier auf nichts einlassen. Aber vielleicht konnte Präsident Monson meine Gedanken lesen. Wenn wir versucht sind, etwas zu machen, Brüder, bitte, dann sollten wir lieber auf die wohlmeinenden Warnungen unserer Angehörigen, Freunde, unseres Propheten und stets auch des Erlösers hören. Die beste Verteidigung gegen jede Abhängigkeit ist, gar nicht erst anzufangen. Was aber, wenn jemand sich bereits im Klammergriff der Sucht wiederfindet? Seien Sie sich bitte zuallererst bewusst, dass es Hoffnung gibt. Lassen Sie sich von geliebten Menschen, ihren kirchlichen Führern und geschulten Beratern helfen. Die Kirche bietet bei Suchterkrankungen über die örtlichen Führer, das Internet und in manchen Gebieten auch über den Familiendienst der Kirche Hilfe zur Genesung an. Vergessen Sie niemals, mit der Hilfe des Erlösers können Sie sich aus der Sucht befreien. Der Weg mag lang und schwierig sein, aber der Herr wird Sie nicht aufgeben. Er liebt sie. Jesus Christus hat das Sühnopfer erlitten, damit sie sich ändern und sich aus der Umklammerung der Sünde befreien können. Am wichtigsten ist, dass man es immer wieder versucht. Manchmal sind mehrere Anläufe erforderlich, bis man Erfolg hat. Geben Sie also nicht auf. Verlieren Sie den Glauben nicht. Halten Sie sich innerlich eng an den Herrn und er wird Ihnen die Macht geben, sich zu befreien. Er wird sie frei machen. Meine lieben Brüder, bleiben Sie stets in weiter Ferne von Gewohnheiten, die zu einer Sucht führen könnten. Wer sich daran hält, wird in der Lage sein, Gott mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu dienen. Er wird die Wiederherstellung nicht verschlafen. Ein weiteres Hindernis, das uns davon abhält, uns in diesem Werk ganz einzubringen, sind die unzähligen konkurrierenden Prioritäten, die uns umgeben. Manche von uns sind so sehr eingespannt, dass sie sich wie in einem Karren vorkommen, der von einem Dutzend Arbeitstieren gezogen wird. Nur, dass jedes in eine andere Richtung davonstiebt. Es wird viel Energie aufgewendet, aber der Karren bewegt sich keinen Meter. Bisweilen verwenden wir unsere besten Kräfte auf ein Hobby, den Sport, berufliche Interessen, öffentliche Anliegen oder politische Fragen. All dies mag gut und löblich sein, aber lässt es uns noch Zeit für die Kraft für das, was unsere oberste Priorität sein sollte? Wie lautet das Heilmittel? Wir finden es abermals in den Worten des Erretters. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alles andere im Leben sollte diesen zwei großen Prioritäten untergeordnet sein. Selbst bei unseren Aufgaben in der Kirche können wir ganz leicht viel Zeit damit verbringen, lediglich mitzumachen, ohne mit dem Herzen oder dem Wesen eines wahren Jüngers bei der Sache zu sein. Brüder, wir haben uns als Priestertumsträger dazu verpflichtet, Gott und unseren Nächsten zu lieben, und wir sind bereit, diese Liebe in Wort und Tat zu zeigen. Das ist der Kern dessen, was einen Jünger Jesu Christi ausmacht. Wer dem gerecht wird, wird die Wiederherstellung nicht verschlafen. Der Apostel Paulus schrieb: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Liebe Freunde, bedenken Sie, dass Sie Söhne des Lichts sind. Verweigern Sie sich der Selbstsucht. Verweigern Sie sich Gewohnheiten, die zu einer Sucht führen könnten. Verweigern Sie sich konkurrierenden Prioritäten, die Sie von den Segnungen eines Jüngers lösen können
oder von einem Dienen im Priestertum, das sie veredelt. Für uns als einzelner Mensch, als Familie und als Kirche Christi steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir uns diesem heiligen Werk nur halbherzig widmen könnten. Ein Jünger Jesu Christi zu sein, ist keine Beschäftigung, der man nur einmal die Woche oder einmal am Tag nachgeht. Es ist jetzt und immer da. Was der Herr seinen wahren Priestertumsträgern verheißen hat, ist fast zu großartig, um begreiflich zu sein. Diejenigen, die den zwei Priestertümern treu sind und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird. Darum wird ihnen alles, was unser Vater hat, gegeben werden. Ich gebe Zeugnis, dass die reinigende Macht des Sühnopfers Jesu Christi und die umwandelnde Macht des Heiligen Geistes die Menschheit heilen und retten kann. Wir haben den Vorzug, die heilige Pflicht und die Freude, dem Ruf des Erlösers zu folgen. Und zwar willigen Sinnes und mit voller Herzensabsicht. Wir wollen die Ketten abschütteln, womit wir gebunden sind, und aus dem Dunkel hervorkommen und uns aus dem Staub erheben. Wir wollen wach sein und nicht müde werden, Gutes zu tun. Legen wir doch die Grundlage für ein großes Werk. Ja, wir bereiten uns sogar auf die Rückkehr des Erlösers vor. Brüder, wenn Sie durch Ihr leuchtendes Beispiel die Schönheit und die Macht der wiederhergestellten Wahrheit bezeugen, werden Sie die Wiederherstellung nicht verschlafen. Davon gebe ich Zeugnis und gebe Ihnen meinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting with you.
Meine lieben Brüder, ich bin dankbar dafür, dass ich mit Ihnen heute hier sein kann. Und ich bitte darum, dass der Heilige Geist mit Ihnen und mit mir sein wird. Wir alle haben Helden, vor allem wenn wir noch jung sind. Ich wurde in Princeton in New Jersey geboren und wuchs dort auf. Die bekanntesten Sportmannschaften in unserer Nähe waren in New York zu Hause. Dort gab es 3 Profi-Baseball-Mannschaften, die Brooklyn Dodgers, die New York Giants und die New York Yankees. Philadelphia lag sogar noch etwas näher und hatte die beiden Baseball-Mannschaften Athletics und Phillies zu bieten. In diesen ganzen Mannschaften gab es viele Baseballspieler, die meine Helden hätten werden können. Joe DiMaggio, der für die New York Yankees spielte, wurde mein Baseballheld. Wenn ich mit meinen Brüdern und meinen Freunden auf dem Schulgelände gleich neben unserem Haus Baseball spielte, versuchte ich, den Schläger so zu schwingen, wie ich es von Joe DiMaggio vermutete. Damals gab es noch kein Fernsehen. Ich konnte mich dabei also nur an den Fotos aus der Zeitung orientieren. Als ich noch ein Junge war, fuhr mein Vater einmal mit mir ins Stadion der Yankees. Es war das einzige Mal, dass ich Joe DiMaggio spielen sah. Vor meinem geistigen Auge sehe ich noch, wie er den Schläger schwang und wie der weiße Baseball genau ins Mittelfeld flog. Meine Baseballfähigkeiten reichten nie an die meines Helden aus Kindertagen heran. Doch ein paar Mal machte ich einen guten Schlag und ahmte den mächtigen Schwung dieses Spielers, so gut es ging, nach. Wenn wir einen Helden auswählen, ahmen wir, bewusst oder unbewusst, das nach, was wir am meisten an ihm bewundern. Glücklicherweise präsentierten mir meine klugen Eltern während meiner Kindheit ein paar großartige Helden. Mein Vater fuhr nur einmal mit mir zum Stadion der Yankees, damit ich meinen Baseballhelden spielen sehen konnte, aber jeden Sonntag ermöglichte er es mir, einen Mann des Priestertums zu beobachten, der für mich ein Held wurde. Dieser Held hat mein Leben bestimmt. Mein Vater war der Präsident des kleinen Zweiges, der sich bei uns daheim versammelte. Wenn man sonntags zum Beispiel zur Kirche ging, musste man einfach nur die Treppe runter. In unseren Versammlungen gab es dann aber nie mehr als 30 Anwesende. Ein junger Mann fuhr seine Mutter für die Versammlung zu uns nach Hause, aber er kam nie mit hinein. Er war kein Mitglied der Kirche. Meinem Vater gelang es, ihn dann doch einzuladen, sich zu uns zu gesellen. Der Mann ließ sich taufen und wurde mein erster und einziger Führer im aaronischen Priestertum. Er wurde mein Priestertumsheld. Ich kann mich noch an die Holzfigur erinnern, die er mir als Belohnung schenkte, nachdem wir für eine Witwe Feuerholz gehackt hatten. Ich habe immer versucht, wie er zu sein, wenn ich einem Diener Gottes ein berechtigtes Lob aussprach. Aus diesem kleinen Zweig habe ich mir noch einen weiteren Helden ausgewählt. Er gehörte den Marines an und kam immer in seiner grünen Uniform zur Versammlung. Es herrschte gerade Krieg, also war er schon deshalb mein Held. Er war von den Marines an die Universität Princeton gesandt worden, um dort seine Ausbildung weiter zu verfolgen. Ich bewunderte aber nicht nur seine Uniform. Ich sah ihn auch im Palmer Stadion als Kapitän der Universitäts-Footballmannschaft spielen. Außerdem sah ich ihn in der Basketball-Universitätsmannschaft spielen und als gefeierten Fänger ihrer Baseballmannschaft. Was aber viel wichtiger war, er kam zu uns nach Hause und brachte mir bei, wie man einen Basketball mit links und mit rechts wirft. Er erklärte mir, dass ich das können müsse, denn eines Tages würde ich in guten Basketballmannschaften mitspielen. Damals war mir das gar nicht bewusst, aber er war mir viele Jahre lang ein wahres Vorbild als Mann des Priestertums. Jeder von Ihnen wird ein Vorbild als Mann des Priestertums sein, ob Sie es wollen oder nicht. Als Sie das Priestertum angenommen haben, sind Sie zu einer brennenden Kerze geworden. Der Herr hat Sie auf den Leuchter gestellt, damit Sie allen Menschen in Ihrer Nähe den Weg beleuchten. Das trifft vor allem auch auf die Mitglieder Ihres Priestertumskollegiums zu. Sie können ein hervorragendes Vorbild sein, ein durchschnittliches oder ein schlechtes Vorbild. Ihnen ist das vielleicht nicht wichtig, dem Herrn aber schon. Er hat es so ausgedrückt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich hatte das große Glück, in den Kollegien, denen ich angehören durfte, hervorragende Priestertumsträger vor Augen zu haben. Sie können das tun, was diese Brüder für mich getan haben, indem sie anderen ein Beispiel geben, dem sie nacheifern können. Mir sind drei Eigenschaften aufgefallen, die den Priestertumsträgern gemeinsam sind, die meine Helden sind. Erstens, sie sind gebeterfüllt. Zweitens, sie dienen anderen. Und drittens, sie sind felsenfest entschlossen, ehrlich zu sein. Wir beten alle, aber der Priestertumsträger, der Sie sein wollen, betet häufig und mit echtem Vorsatz. Am Abend knien Sie nieder und danken Gott für die Segnungen des Tages. Sie danken ihm für Ihre Eltern, Lehrer und die guten Vorbilder, denen Sie nacheifern. In Ihrem Gebet führen Sie aus, wer an diesem Tag etwas Gutes für Sie getan haben und wie dies genau aussah. Das dauert länger als ein paar Minuten und Sie müssen sich mehr Gedanken machen. Sie werden überrascht sein und Sie werden sich dadurch verändern. Wenn Sie um Vergebung bitten, werden Sie feststellen, dass Sie auch anderen vergeben. Wenn Sie Gott für seine Güte danken, werden Ihnen die Namen von Menschen einfallen, die Ihre Güte brauchen. Auch das wird sie Tag für Tag überraschen. Und sie werden sich im Laufe der Zeit verändern. Durch so ein inniges Gebet werden sie sich unter anderem dahingehend ändern, dass sie spüren, dass sie wahrhaftig ein Kind Gottes sind. Wenn sie wirklich wissen, dass sie ein Kind Gottes sind, werden sie auch wissen, dass er von ihnen viel erwartet. Er erwartet von ihnen, seinem Kind, dass sie seine Lehren und die Lehren seines lieben Sohnes Jesus Christus befolgen. Er erwartet von ihnen, dass sie großzügig und freundlich sind. Er ist enttäuscht, wenn sie hochmütig und selbstsüchtig sind. Er wird sie mit dem Wunsch segnen, die Interessen anderer über ihre eigenen zu stellen. Einige von ihnen sind bereits ein Vorbild an selbstlosem Dienst im Priestertum. In den Tempeln in aller Welt treten Priestertumsträger noch vor Sonnenaufgang ihren Dienst an und andere erfüllen bis nach Sonnenuntergang ihre Aufgaben. Auf dieser Welt erhalten sie keine Anerkennung oder öffentliches Lob für die geopferte Zeit und die Arbeit. Ich habe Jugendliche begleitet, wenn sie Menschen aus der Geisterwelt gedient haben, die die Segnungen des Tempels nicht mehr selbst empfangen können. Ich sehe mehr Freude als Müdigkeit in den Gesichtern derer, die früh und spät dort wirken und weiß, dass es für diesen selbstlosen Priestertumsdienst schon in diesem Leben großen Lohn gibt. Aber dies ist nur ein Vorgeschmack auf die Freude, die sie in der Geisterwelt mit denen erleben werden, denen sie gedient haben. Die gleiche Freude habe ich in den Gesichtern derer gesehen, die mit anderen darüber sprechen, welch einen Segen es bringt, zum Reich Gottes zu gehören. Ich weiß von einem Zweigpräsidenten, der den Missionaren fast jeden Tag jemanden vorstellt, den sie unterweisen können. Noch vor ein paar Monaten war er nicht einmal Mitglied der Kirche. Jetzt gibt es dort Missionare, die Menschen unterweisen, und einen Zweig, der an Mitgliedern und Stärke zunimmt, dank dieses Mannes. Doch darüber hinaus ist er ein Licht für andere, die ihren Mund auftun und damit das des Herrn Sammlung der Kinder des Vaters im Himmel beschleunigen. Wenn sie beten und anderen Gutes tun, wird ihre Erkenntnis, dass sie ein Kind Gottes sind, zunehmen. Ihnen wird stärker bewusst, dass Gott betrübt ist, wenn sie in irgendeiner Hinsicht unehrlich sind. Sie werden entschlossener, ihr Wort gegenüber Gott und ihren Mitmenschen zu halten. Ihnen wird stärker bewusst, wenn sie etwas an sich nehmen, was ihnen nicht gehört. Sie sind ihrem Arbeitgeber gegenüber ehrlich. Sie sind entschlossener, pünktlich zu sein und jede Aufgabe zu erfüllen, die sie vom Herrn erhalten und die sie angenommen haben. Die Kinder in den Familien, für die sie berufen sind, fragen sich dann nicht, obwohl die Heimlehrer kommen werden, sondern freuen sich auf ihren Besuch. Meine Kinder durften das so erleben. In ihrer Kindheit und Jugend hatten sie Priestertumshelden, die ihnen halfen, ihren Weg im Dienst des Herrn zu finden. Diese segensreichen Vorbilder gibt es nun schon in der dritten Generation. Ich möchte mich heute auch bedanken. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete. Ich danke Ihnen, dass Sie auf die Knie gehen, wohl wissend, dass Sie nicht alle Antworten kennen. Sie beten zum Gott des Himmels, um Ihre Dankbarkeit zu bekunden und um seinen Segen für sich selbst und Ihre Familie zu erflehen. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst am Nächsten und auch für jedes Mal, wenn Sie keine Anerkennung für Ihren Dienst erwartet haben. Wir nehmen uns die Warnung des Herrn zu Herzen, dass wir, wenn wir in dieser Welt nach Lohn für unseren Dienst trachten, größerer Segnungen verlustig gehen könnten. Sie kennen bestimmt diese Worte. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Denjenigen, die mir gezeigt haben, was einen hervorragenden Priestertumsträger ausmacht, ist vielleicht gar nicht bewusst, dass sie heldenhafte Eigenschaften besitzen. Es fällt ihnen womöglich schwer, das zu erkennen, was ich so sehr bewundere. Ich hatte erwähnt, dass mein Vater ein treuer Präsident eines kleinen Zweiges der Kirche in New Jersey war. Später gehörte er dem Hauptausschuss der Sonntagsschule an. Und doch möchte ich mich heute in Bescheidenheit üben, wenn ich über seinen Dienst im Priestertum spreche, denn das passt zu meinem Vater. Das Gleiche gilt für den Marine, der mein Held aus Kindertagen ist. Er hat mir nie etwas über seinen Dienst im Priestertum oder über seine Leistungen erzählt. Er hat einfach anderen Gutes getan. Über seine Gewissenhaftigkeit erfuhr ich mehr von anderen. Ich kann nicht sagen, ob er überhaupt die Eigenschaft in sich sah, die ich bewunderte. Deshalb hat mein Rat an Sie, die Sie anderen mit Ihrem Priestertum dienen wollen, mit Ihrem Privatleben zu tun, das außer Gott niemand kennt. Beten Sie zu ihm. Danken Sie ihm für alles Gute in Ihrem Leben. Fragen Sie ihn, welche Menschen er Ihnen zugeführt hat, damit Sie ihnen Gutes tun können. Flehen Sie ihn an, dass er Ihnen helfen möge, dies auch zu tun. Beten Sie darum, dass Sie vergeben können, damit auch Ihnen vergeben werden kann. Dienen Sie dann den Menschen, haben Sie sie gern und vergeben Sie ihnen. Denken Sie daran, dass von allem, was Sie für andere tun, nichts wichtiger ist, als ihnen dabei zu helfen, sich für das ewige Leben bereit zu machen. Gott hat uns diesen allumfassenden Rat gegeben, wie wir unser Priestertum nutzen sollen. Er ist uns darin ein vollkommenes Vorbild. Dieses Vorbild erkennen wir ansatzweise auch in den besten sterblichen Dienern Gottes. Und der Herr Gott sprach zu Mose, nämlich: Der Himmel sind viele, und sie können für den Menschen nicht gezählt werden. Aber mir sind sie gezählt, denn sie sind mein. Und so wie eine Erde vergehen wird samt ihren Himmeln, so wird eine andere kommen. Und es gibt kein Ende für meine Werke, auch nicht für meine Worte. Denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Wir sollen bei diesem Werk mithelfen. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Wir wurden für unsere Zeit und unseren Platz in den letzten Tagen dieses heiligen Werkes vorbereitet. Jeder von uns ist mit Vorbildern gesegnet worden, die dieses Werk zum Mittelpunkt ihres irdischen Lebens gemacht haben. Ich bete darum, dass wir einander helfen, diese Gelegenheiten wahrzunehmen. Gott Vater lebt und er hört ihre Gebete, in denen sie um Hilfe bitten, ihm gut zu dienen. Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Dies ist seine Kirche. Das Priestertum, das Sie tragen, ist die Macht, in seinem Namen und in seinem Werk den Kindern Gottes Gutes zu tun. Wenn Sie Ihr ganzes Herz diesem Werk weihen, wird der Herr Sie groß machen. Dies verheiße ich Ihnen im Namen Jesu Christi, unseres Erlösers. Amen.
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Priestertumschor für die inspirierende Musik sowie allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied »O bleibe Herr«. Das Schlussgebet spricht dann Bruder Russell T. Osgethorpe, der heute Nachmittag als Präsident der Sonntagsschule entlassen wurde. Präsident Monson.
My beloved brethren,
meine lieben Brüder, ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein. Ich erflehe die Hilfe des Himmels, wenn ich nun die Gelegenheit wahrnehme, zu Ihnen zu sprechen. Außerhalb dieses Konferenzzentrums haben sich fast überall auf der Welt weitere Tausende in Gemeindehäusern und andernorts versammelt. Uns alle verbindet etwas, denn uns wurde das Priestertum Gottes anvertraut. Wir sind zu einer außergewöhnlichen Zeit hier auf Erden. Uns stehen schier endlose Möglichkeiten offen. Allerdings sind wir auch einer Vielzahl an Herausforderungen ausgesetzt, und einige davon hat es vorher noch nie gegeben. Wir leben in einer Welt, in der sittliche Werte weitgehend verworfen wurden, Sünde schamlos zur Schau gestellt wird und wir von Versuchungen, vom engen und schmalen Pfad abzuweichen, umgeben sind. Wir stehen ständig unter Druck und sind heimtückischen Einflüssen ausgesetzt, die sittliche Maßstäbe niederreißen und diese durch die oberflächlichen Philosophien und Gepflogenheiten der Welt ersetzen wollen. Aufgrund dieser und weiterer Herausforderungen müssen wir ständig Entscheidungen treffen, die unser Schicksal bestimmen können. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchen wir Mut. Den Mut, Nein zu sagen, wenn es nötig ist. Den Mut, Ja zu sagen, wenn es angebracht ist. Den Mut, das Richtige zu tun, weil es richtig ist. Da der Trend der heutigen Gesellschaft rapide von den Werten und Grundsätzen des Herrn wegstrebt, kommen wir so gut wie sicher in die Lage, verteidigen zu müssen, woran wir glauben. Haben wir den nötigen Mut dazu? Präsident J. Reuben Clark Jr., der viele Jahre der ersten Präsidentschaft angehörte, hat gesagt: Es kommt durchaus vor, dass Menschen, die angeblich Glauben haben, das Gefühl haben, sie würden den Spott ihrer ungläubigen Kollegen auf sich ziehen, wenn sie zu ihrem Glauben stehen. Weshalb sie dann nicht vorbehaltlos zu ihrem Glauben stehen, sondern ihn verwässern oder gar so tun, als wollten sie damit nichts mehr zu tun haben. Sie verhalten sich wie Heuchler. Keiner von uns möchte als solcher bezeichnet werden. Zögern wir dennoch unter gewissen Umständen zu unserem Glauben zu stehen? Wir können unseren Wunsch, das Richtige zu tun, stärken, indem wir an Orte gehen und an Aktivitäten teilnehmen, wo unsere Gedanken zum Guten gelenkt werden und der Geist des Herrn sich wohlfühlt. Vor einiger Zeit las ich den Rat, den ein Vater seinem Sohn gab, als dieser zum Studium wegzog. Falls du dich jemals irgendwo befindest, wo du nicht sein solltest, geh. Ich möchte Ihnen allen denselben Rat geben. Falls Sie sich jemals irgendwo befinden, wo Sie nicht sein sollten, gehen Sie. Immer wieder wird von uns allen Mut gefordert. Wir brauchen jeden Tag Mut. Nicht nur bei folgenschweren Ereignissen, sondern viel häufiger brauchen wir das, wenn wir Entscheidungen treffen oder auf äußere Umstände reagieren. Der schottische Dichter und Erzähler Robert Louis Stevenson hat einmal gesagt: Den Mut im Alltag bemerkt kaum jemand, aber er adelt einen nicht minder, nur weil es dafür keinen Trommelwirbel und keine Jubelrufe gibt. Mut hat viele Gesichter. Der christliche Schriftsteller Charles Swindoll schrieb einst: Mut ist nicht auf das Schlachtfeld begrenzt oder darauf, dass man in seinem Haus tapfer einen Einbrecher schnappt. Mut wird in Wahrheit im Stillen geprüft. Er wird im Innersten geprüft, wenn es darum geht, treu zu sein, wenn keiner zusieht, allein dazustehen, wenn man missverstanden wird. Ich möchte hinzufügen, dass zu diesem inneren Mut auch gehört, das Richtige zu tun, auch wenn wir Angst haben, unsere Glaubensansichten zu verteidigen, auch wenn man uns verspotten könnte, und uns daran zu halten, auch wenn Freundschaften oder unser Ansehen auf dem Spiel stehen. Wer unverrückbar, für das Richtige einsteht, läuft Gefahr, zuweilen Missfallen zu erregen oder sich unbeliebt zu machen. Als Soldat in der US-Marine kamen mir mutige Taten und Beispiele für Tapferkeit und Mut im Zweiten Weltkrieg zu Ohren. Ich werde unter anderem den stillen Mut eines 18-jährigen Matrosen, er war kein Mitglied der Kirche, nie vergessen, der nicht zu stolz war, zu beten. Von den 250 Männern in seiner Kompanie war er der Einzige, der sich jeden Abend neben seiner Kodie niederkniete und mit gesenktem Haupt, manchmal unter dem Gespött von Schlägertypen und dem Gelächter der Ungläubigen, zu Gott betete. Er geriet nie ins Wanken. Er ließ sich nie beirren. Er hatte Mut. Vor kurzem hörte ich von jemandem, dem dieser innere Mut definitiv zu fehlen schien. Eine Bekannte erzählte mir von einer geistigen, glaubensstärkenden Abendmahlsversammlung, die sie und ihr Mann besucht hatten. Die Worte eines jungen Mannes, der das Amt eines Priesters im aaronischen Priestertum innehatte, berührten alle Anwesenden. Er sprach über Evangeliumswahrheiten und die Freude, die mit dem Halten der Gebote einhergeht. Er gab begeistert und bewegend Zeugnis, als er da am Rednerpult stand und sah in weißem Hemd und Krawatte sauber und ordentlich aus. Als diese Frau und ihr Mann später am selben Tag aus ihrem Wohnviertel wegfuhren, sahen sie eben diesen jungen Mann, der sie einige Stunden zuvor sehr inspiriert hatte. Jetzt bot er ihnen jedoch ein völlig anderes Bild. Er lief in schlampiger Kleidung den Bürgersteig entlang und rauchte eine Zigarette. Meine Bekannte und ihr Mann waren nicht nur zutiefst enttäuscht und traurig darüber, sondern sie waren auch verwirrt, wie er in der Abendmahlsversammlung so überzeugend sein und sich dann so schnell in jemand anderen verwandeln konnte. Brüder, sind Sie immer derselbe, wo Sie sich auch befinden und was Sie auch tun? Sind Sie der, den sich der Vater im Himmel wünscht und der Sie sein sollen? In einem Interview, das in einer überregionalen Zeitschrift veröffentlicht wurde, fragte man den berühmten amerikanischen NCAA-Basketballspieler Jabari Parker, der ein Mitglied der Kirche ist, was der beste Rat seines Vaters gewesen sei. Jabari antwortete: Mein Vater hat mir gesagt, sei einfach derselbe, ob dich jemand sieht oder nicht. Ein wichtiger Rat, Brüder, für uns alle. Seien wir derselbe, ob uns jemand sieht oder nicht. Die Heiligen Schriften sind voller Beispiele für den Mut, den wir alle heutzutage benötigen. Der Prophet Daniel zeigte ein Höchstmaß an Mut, indem er für das einstand, wovon er wusste, dass es richtig ist, und den Mut hatte zu beten, obwohl ihm dafür der Tod drohte. Das Leben Abinadis war von Mut gekennzeichnet, was sich darin zeigt, dass er lieber sein Leben hingeben wollte, als die Wahrheit zu verleugnen. Wer ist nicht von den 2000 jungen Söhnen Helamans beeindruckt, die gezeigt haben, dass man Mut braucht, das zu tun, was die Eltern einem beigebracht haben, und Mut, um keusch und rein zu sein? Das krönende Beispiel ist vielleicht Moroni, der den Mut hatte, rechtschaffen bis ans Ende auszuharren. Der Prophet Joseph Smith bewies sein ganzes Leben lang zahllose Male Mut. Eines der bewegendsten Beispiele ereignete sich, als er und andere Brüder aneinander gekettet in einer noch im Bau befindlichen Hütte neben dem Gerichtsgebäude in Richmond in Missouri festgehalten wurden. Parley P. Pratt war unter den Gefangenen und schrieb über eine bestimmte Nacht: Wir lagen bis nach Mitternacht so da, als ob wir schliefen. Uns schmerzten die Ohren und das Herz, während wir stundenlang den obszönen Scherzen, den abscheulichen Flüchen, der schrecklichen Gotteslästerung und der schmutzigen Sprache der Wachen zuhörten. Elder Pratt fuhr fort: Ich hatte zugehört, bis ich so angeekelt, erschüttert, entsetzt und mit gerechtem Zorn erfüllt war, dass ich mich kaum zurückhalten konnte, aufzuspringen und die Wachen zurechtzuweisen. Ich sagte aber nichts zu Joseph und den anderen, obwohl er neben mir lag und ich wusste, dass er wach war. Plötzlich stand er auf und sprach mit donnernder Stimme wie ein brüllender Löwe die folgenden Worte, soweit ich mich richtig entsinne: Schweigt! Im Namen Jesu Christi weise ich euch zurecht und befehle euch, schweigt! Ich will keine Minute länger leben und diese Sprache ertragen. Hört auf, so zu reden, sonst werdet ihr oder ich auf der Stelle tot umfallen. Joseph habe aufrecht dagestanden, in schrecklicher Majestät, so beschrieb es Elder Pratt. Er war angekettet, hatte keine Waffe, und dennoch war er ruhig und würdevoll. Er blickte auf die ängstlichen Wachen hinab. Sie zogen sich in eine Ecke zurück oder kauerten zu seinen Füßen. Diese scheinbar unverbesserlichen Männer baten ihn um Vergebung und blieben still. Nicht alle mutigen Taten führen zu so spektakulären oder sofortigen Ergebnissen. Doch alle führen zu innerem Frieden und der Gewissheit, dass man Recht und Wahrheit verteidigt hat. Man kann nicht treu bleiben, wenn man auf die veränderlichen Meinungen und die Zustimmung der Allgemeinheit baut. Wir brauchen den Mut von Daniel, Abinadi, Moroni oder Joseph Smith, um beharrlich an dem festzuhalten, was wir als richtig erkannt haben. Sie hatten den Mut, nicht das zu tun, was leicht war, sondern das, was richtig war. Wir alle werden mit Furcht, Hohn und Widerstand konfrontiert. Haben wir doch den Mut, der allgemeinen Meinung zu trotzen und für Grundsätze einzutreten. Mut, nicht Konformität, findet die Zustimmung Gottes. Mut wird zu einer echten und anziehenden Tugend, wenn er sich nicht in der Bereitschaft erschöpft, wie ein Mann zu sterben, sondern sich auch in der Entschlossenheit zeigt, anständig zu leben. Wenn wir vorangehen und uns bemühen, so zu leben, wie wir sollen, werden wir gewiss Hilfe vom Herrn erhalten und können in seinen Worten Trost finden. Ich mag seine Verheißung aus dem Buch Josua besonders. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Meine geliebten Brüder, mögen wir mit Mut unsere Überzeugung kundtun, wie der Apostel Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und mögen wir dann mit demselben Mut dem Rat des Paulus folgen: Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Verheerende Katastrophen kommen und gehen, doch der Kampf um die Seelen der Menschen tobt unvermindert weiter. Einem Warnruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und mich, an die Träger des Priestertums überall. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Dann sind wir, wie Paulus verkündete, eine königliche Priesterschaft, einig in ihrem Streben und ausgestattet mit Kraft aus der Höhe. Möge jeder von uns heute Abend mit der Entschlossenheit und dem Mut weggehen, den es bedarf, um wie Hiob vor Alters zu sagen, solange noch Atem in mir ist, gebe ich meine Unschuld nicht preis. Darum bete ich demütig und das sage ich aufrichtig im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Our Father in heaven, how thankful.
Unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar heute Abend, dass wir heute Abend bei dieser Versammlung dabei sein konnten. Für das, was gesagt wurde, für die Lieder, die gesungen wurden, für deine Gegenwart, die wir verspürt haben. Wir bitten dich, dass wir den Mut haben, den Präsident Monson von uns erwartet, dass wir den Mut haben, an der Wiederherstellung teilzuhaben, die sich weiter ausbreitet, dass wir Priestertumshelden haben und sein können. Wir bitten dich, dass wir, wenn wir jetzt von dieser Versammlung gehen, über das sprechen, was wir hier gehört haben, dass wir darüber nachdenken und anderen davon kundtun, damit wir und andere, die um uns herum sind, stärker sein mögen. Wir bitten dich für diejenigen, die leiden. Wir bitten dich, an sie zu denken und dich um sie zu kümmern. Und dass auch wir unser Teil dazu beitragen können, dass das Werk vorangehen mag und die ganze Welt erfüllen möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.